Konsensrealitäten. In den 70er Jahren las ich mal einen Artikel in Psychologie heute, der mit einer Zeichnung illustriert war. Man saß wohl in einem Gebäude auf dem Mond und schaute durch eine Art Luke auf eine dunkle, leblose Mondlandschaft mit Kratern und grauem Staub. Auf einer Staffelei stand eine Leinwand, wo jemand ein Landschaftsbild gemalt hatte. Erkennbar dieselbe Kraterlandschaft, aber in mildem Sonnenlicht getaucht, mit Gras und Tümpeln, mit Vögeln und total niedlichen Kaninchen. In dem Aufsatz selbst ging es um das Buch von Thomas Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, das unter anderem davon handelte, dass Paradigmenwechsel in der Wissenschaft oft nur dadurch vonstatten gehen, dass die Anhänger einer veralteten Theorie in Rente gehen oder sterben. Der Nachwuchs lernt dann nur die neue, aktuell gültige Theorie und bleibt dann selbst ein Forscherleben darin gefangen. Die Idee, die hinter Konsensrealitäten steckt, ist im Prinzip ganz vernünftig. Sie versucht, einen Mittelweg zu finden zwischen dem absoluten Wahrheitsanspruch metaphysischer Systeme, Religionen etwa, mit ihren oft sehr wirklichkeitsfremden Dogmen, und dem sehr engen Wahrheitsbegriff des Positivismus, der im späten Mittelalter die wissenschaftliche Methode hervorbrachte, zugleich aber viele Lebensbereiche in eine nicht beweisfähige Beliebigkeit abschob, die manchmal etwas vornehmer Unentscheidbarkeit heißt. Dieser Mittelweg nennt sich meist Konsenstheorie der Wahrheit und besagt, dass die Wahrheit einer Behauptung davon abhängt, ob sich über diese Behauptung allein durch Argumente ein zwangfreier allgemeiner Konsens herstellen lässt. Wahrscheinlich könnte man sich pragmatisch relativ schnell auf diesen erkenntnistheoretischen Ansatz einigen, im Sinne einer guten ersten Annäherung an sonst schwer fassbare Wahrheiten zumindest, wenn es tatsächlich so etwas wie herrschaftsfreie Diskurse gäbe. Bis zu einem gewissen Grad sind Konsensrealitäten unvermeidlich. Unser Sinnesapparat liefert nur ein verzerrtes, zumindest aber ein unvollständiges Bild der Realität. Zum Beispiel sehen wir nur einen Teil des real existierenden Lichtspektrums, hören nur innerhalb eines Teils der vorhandenen Schallfrequenzen und so weiter. Eigentlich hat Platon genau diesen Effekt mit seinem Höhlengleichnis gemeint, wobei er allerdings davon ausging, dass der menschliche Verstand ganz gut die Lücke zwischen Wahrnehmung und der eigentlichen Realität schließen konnte. Leider hat Platon nicht bedacht, dass der Verstand auch sehr gut dazu missbraucht werden kann, um noch üblere Zerrbilder zu produzieren, als dies unsere unzulänglichen Sinnesorgane tun. Und damit sind wir wieder bei den vorhin erwähnten herrschaftsfreien Diskursen, die es meist nur in überschaubaren kleinen und privaten Kreisen gibt, nicht jedoch im makropolitischen Bereich. Gerade Diktaturen machen traditionell gern von ihren Möglichkeiten Gebrauch, einen gesellschaftlichen Konsens über die Realität zu erzwingen. Während der Kulturrevolution in China hat Mao Zedong Schulkinder gezwungen, jeden Morgen Konfuzius zu beschimpfen. Sie haben ihre Fäuste in Richtung Kreidetafel geschüttelt und mit piepsiger Stimme gekreischt: Konfuzius, du Verräter, du bist heimtückisch, hinterlistig und verrottet bis ins Mark. Ironischerweise ist es gut möglich, dass die chinesischen Kommunisten durch George Orwell inspiriert worden sind, der jeglichen Anflug des Totalitären zutiefst verabscheute. Orwell hatte 1984 den Zwei-Minuten-Hass erfunden, wo das Kollektiv den jeweiligen Feind du jour auf ähnliche Weise beschimpfte. Manch einer mag an dieser Stelle einwenden, dass somit kein wirklicher Konsens im Sinne einer internalisierten Zustimmung zustande kommt. Und vielleicht ist das bei einigen so. Man darf aber keinesfalls die Beeinflussbarkeit von Menschen unterschätzen. Häufige Wiederholungen sowie Aussagen von Alpha-Tieren haben zwar oft nicht viel Überzeugungskraft, Überredungskraft haben sie aber schon. Das scheint als Ergebnis den meisten Diktatoren zu reichen. Unsere eigenen Machthaber hier in Europa arbeiten allerdings meist schon etwas subtiler als Weiland der große Vorsitzende Mao. Ihre agitatorischen Methoden sind nicht ganz so plakativ. Mao pflegte zu sagen, die Macht kommt aus den Gewehrmündungen. Zu seiner Zeit und in seinem Land war das vielleicht sogar richtig. Hierzulande könnte man sagen, die Macht kommt aus den Talkshows der Nation und der Bild-Zeitung. Wer die quasi Verfassungsorgane erfolgreich okkupiert, hat faktisch die Macht im Lande, beherrscht den öffentlichen Diskurs und gewinnt somit die jeweils nächste Wahl. Der Begriff des Konsens sagt zunächst nichts über die Größe der Gruppe aus, innerhalb derer der Konsens gilt. Die Heaven's Gate-Sekte in Kalifornien umfasste bloß 39 Mitglieder, die alle gleichzeitig Selbstmord begingen beim Versuch, dadurch auf ein unsichtbares Raumschiff zu gelangen, von dessen Existenz sie gleichwohl überzeugt waren, das angeblich im Schweif des Hale-Bopp-Kometen diesem hinterherflog. Häufig wird beklagt, dass die sogenannten Filterblasen und Echokammern des Internets zu einer stärkeren Zerfaserung des gesellschaftlichen Konsens geführt hat. Dies wird oft auch als Schwächung der politischen Mitte zugunsten der Ränder beschrieben. Und vielleicht stimmt es auch, dass digitale Medien hier als eine Art Brandbeschleuniger fungiert haben. Allerdings stellt sich auch die Frage, ob so viel Konsens tatsächlich wünschenswert ist. In einer pluralistischen Demokratie ist das nicht gerade konstitutiv, um es mal vorsichtig auszudrücken. Einstimmigkeit ist klassischerweise eine Tugend, die einer Diktatur deutlich besser zu Gesicht steht als einer Demokratie. Nicht umsonst räumte damals die wissenschaftliche Methode zuerst das Dignitätsprinzip ab. Das Dignitätsprinzip, das Wort hat mehr als eine Bedeutung, ich beziehe mich hier auf den kirchenrechtlichen Begriff, bedeutet sinngemäß, dass eine Aussage richtiger oder falscher wird, je nachdem, wer die Aussage macht. Wenn also ein nicht ordiniertes, also einfaches Gemeindemitglied sagt, heute scheint die Sonne, so ist das ganz nett und stimmt vielleicht sogar, wer weiß. Ist aber nicht so richtig, wie wenn der Gemeindepfarrer dasselbe gesagt hätte. Und wenn der Bischof das sagt, wird's noch richtiger, bis man irgendwann ganz oben auf der hierarchischen Leiter angekommen ist. Theologisch lässt sich das auch ganz gut begründen, keine Frage. Die wissenschaftliche Methode besagt jedoch das genaue Gegenteil. Wer etwas sagt, gibt für die Frage, ob die Aussage richtig oder falsch ist, überhaupt nichts her. Wenn der jüngste Praktikant recht hat, hat er recht. Wenn eine Nobelpreisträgerin Unrecht hat, hat sie Unrecht. Alle werfen ihre Ideen, Mutmaßungen, Hypothesen und Theorien auf den freien Markt der Ideen, wo sie der zersetzenden Säure einer keineswegs wohlwollenden Kritik ausgesetzt werden. Nur was diese Prüfung besteht, könnte vielleicht auch richtig sein. Nun mag man einwenden, schön und gut, aber was hat die Wissenschaft mit der Politik, zumal mit der demokratischen Politik zu tun? Ganz einfach. Genauso wie in der Wissenschaft auch, muss eine demokratische Politik versuchen, auch richtig zu sein. Das funktioniert allerdings nicht, wenn das Volk wie eine Schafsherde auf die unfehlbaren Wahrheiten und Weisheiten unserer selbsternannten Politgurus hört, die einander alle widersprechen, aber trotzdem jeder für sich unfehlbar sind. Zumindest nach der eigenen Einschätzung. Nur wenn wir, und zwar alle, unseren kritischen Verstand permanent schärfen und auf die wichtigen Fragen des Gemeinwesens in Anschlag bringen, kann es gelingen, eine Konsensrealität zu erschaffen, die eine gewisse Aussicht hat, zumindest in erster grober Annäherung richtig zu sein. Und sollte, trotz aller aufgewendeten Sorgfalt, die gefundene Konsensrealität doch nicht richtig sein, so gilt es, wie auch in der Wissenschaft, das scheinbar Bewährte doch ständig zu hinterfragen. Da ich diesen Kommentar mit einer Anekdote aus Psychologie heute begonnen habe, möchte ich mit einer weiteren meine heutigen Ausführungen beenden. Psychologiestudenten haben sich mal als Patienten in eine psychiatrische Anstalt einweisen lassen. Ziel des Projekts war, herauszufinden, wie lange es dauert, bis die Anstaltsärzte entdecken, dass die Studenten normal sind. Dabei sollten sie auch sich vollkommen normal verhalten, keinerlei geistige Störung simulieren oder vortäuschen. Am Ende bekam man die Studenten nur durch Gerichtsbeschlüsse wieder frei. Da die Klinikärzte einfach davon ausgingen, dass Patienten wohl geisteskrank sein müssten, haben sie sich durch ein noch so normales Verhalten nie irritieren lassen. Ihre Wahrnehmung wurde ausschließlich durch ihre Erwartungen bestimmt.